Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, jetzt auf dem blauen Sofa in Leipzig begrüßen zu dürfen Pavel Kochut und Jaroslav Rudisch. Bitte einen Applaus. Pavel Kochut und Jaroslav Rudisch gehören zu den renommiertesten tschechischen Autoren der Gegenwart. Beide gehören sie radikal differenten Generationen an. Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie sich akribisch genau damit beschäftigen, wie uns die Verwerfungen der europäischen Geschichte letzten Endes doch alle verbinden. Pavel Kochut. Sie haben Geschichte geschrieben mit Ihrem Leben, mit Ihrer Literatur. Man könnte bei Ihnen sagen, dass Sie der Hass oder die Abneigung gegen Hitler in die Arme Stalins getrieben hat zu Anfang. Sie waren ursprünglich überzeugter Kommunist. Dann mit der Niederschlagung des Prager Frühlings hörte sich auch mehr oder minder Ihr Glaube an den Kommunismus auf. Dann die Charta 77, die Sie mitverfasst haben und viele andere historisch elementare Situationen in Europa mitgeprägt mit Ihrem Denken und Schreiben. Jetzt ist in Ihrem neuen Buch, das ich jedem empfehlen würde, und zwar aus den Tagebüchern eines Europäers, an einer Stelle zu lesen, Pavel Kochut, am schlimmsten sind die ersten 70 Jahre. Das heißt, Sie leben seit rund 20 Jahren, seit mehr als 20 Jahren in Glück und Frieden.
Das ist richtig. Eigentlich bin ich schon theoretisch tot, weil es sein sollte, nach Wunsch der ehemaligen Regierung, dass wir das überlebt haben. Dafür verdanken wir eigentlich komischerweise dem Herrn Gorbatschow, der keine Tänzer geschickt hat von den 80er Jahren. Und dann gewissermaßen auch die Tatsache, dass viele, viele Tschechen dann die Szene der Regimegegner gestellt hatten zum Schluss. Aber ich muss jetzt sagen, ich sehe Herrn Rudisch zum zweiten Mal im Leben, weil Tschechien ist ein großes Land, dass sich dort zwei entweder im Café irgendwo treffen können, zufälligerweise, oder nie. Und ich habe im Jahre 89 immer gefragt, wer eigentlich das Territorium geerbt, das meine Generation mit tschechischer Literatur überliefert hat, angeführt von Jiří Gruša, um einen zu nennen. Und nachdem ich das erste Buch von Herrn Rudisch gelesen habe, nachdem ich ihn auch Deutsch sprechen hörte, wir sprechen nämlich beide Prager Deutsch, das ist, genau. das ist eine Erfindung, die so, alle deutschen, österreichischen Schauspieler zwang, mal in Karlsbad, mal in Prag zu spielen, damit sie gemeinsame deutsche Bühnensprache lernen. Also das, was sie hören, gleicht ähnelt dem Pferd von Przewalski, der auch fast ausgestorben ist, aber dank eben der Generation von Herrn Rudisch weiter existiert. Ich gratuliere. Ja.
Jaroslav Rudisch, jetzt haben Sie sich Rosen streuen lassen von einem der begehrtesten Autoren aus Ihrem Land. Was haben denn Sie als 1972 Geborener von jemandem wie Pavel Kochut abgeschaut oder gelernt?
Naja, das ist so eine Menge, muss ich sagen. Also ich bin Jahrgang 72, aber trotzdem ist die ganze Familiengeschichte geprägt von dem Prager Frühling, von diesen Ereignissen im August 1968. Und ich habe mit großer Lust immer die Memoirgeschichten von Pavel Kochut gelesen, kurz nach der Wende, jetzt übrigens wieder, weil es gibt eine wunderbare neue Ausgabe und mit vielen Fotos. Und das ist eine faszinierende Lektüre, wenn man sich für die Geschichte auch interessiert. Also das liest sich wie ein, ja, Thriller, wenn man da eben die, über die Entstehung der Charta 77 zum Beispiel entfernt. Also es gibt kaum bessere Quellen als die Geschichten von Pavel Kochut, wenn man darüber was erfahren möchte oder über die Zeit von Prager Frühling nach Prager Frühling. Also und ich habe mich sehr gefreut, dass wir machen in Prag, in einem Prager Theater, die Vadlo Archa Theater Archa, eine Lesebühne. so alle zwei Monate ungefähr. Und dann versuchen wir ab und zu, also die jüngeren Autoren, aber auch die Autoren, die wir mögen, einzuladen. Und dass Pavel Kohout vor ein paar Jahren da mit uns auch auf der Bühne saß. Und das ist ein unglaublich junges Publikum. Und das Publikum war auch von den Geschichten sehr, sehr begeistert. Und wir waren da auf der Bühne. Das war eine tolle Geschichte auch für uns auf der Bühne, für uns alle da.
Hinter der Bühne wurde sofort deutlich im kurzen Gespräch zwischen Pavel Kohout und Jaroslav Rudisch, was die zwei bei vielen anderen gemeinsam haben, ist eine ganz spezifische Art des Humors. Bevor wir auf den Humor zu sprechen kommen, Sie haben es angesprochen, die Tatsache, hier sitzen zwei tschechische Autoren, die wohl bekanntesten oder zählen zu den bekanntesten der Gegenwart und sprechen fließendes Deutsch. Wie kommt das? Wenn wir das kurz fokussieren, bei Ihnen, Herr Kohout, hat das biografisch bedingte Notgründe, könnte man sagen.
Also als ich zum ersten Mal Deutsch lernen musste, war es für mich die Sprache der Okkupanten. Das war in den 40ern. Genauso wie die russische Sprache für meinen Sohn die Sprache der Okkupanten wurde. Ich habe inzwischen, also damals, lieber Englisch und Russisch gelernt. Das waren meine starken Sprachen. Aber dann kam die Zeit in den 50ern, wo meine Stücke mehr und mehr auf zunächst ostdeutschen und dann westdeutschen Bühnen gespielt worden sind. Und dann fing ich an zu inszenieren als Regisseur. Ich musste mich also auf der Bühne mit den deutschen Schauspielern auseinandersetzen. Und das war für mich die größte Schule, weil die alle sprachen Hochdeutsch. Und von denen habe ich das dann gelernt. Ich bin eigentlich ein Schüler von mir selbst.
Jaroslav, wie war das bei Ihnen?
Nein, ich komme aus der Nähe von Liberec, Reichenberg, und habe ja Geschichte studiert. Und wenn man in Böhmen Geschichte studiert, muss man eigentlich auch Deutsch kennen, sonst sind sie ziemlich schnell am Ende, ziemlich schnell verloren. Wir feiern ja 100 Jahre von der Tschechoslowakei, aber vergessen oft diese 400 Jahre von Österreich. Und ja, wenn man darüber was lesen möchte, muss man das eben auf Deutsch machen. Und ich habe mich in die Sprache schon mit 15, 16 Jahren verliebt, und das ist mir geblieben. Und ich meine, auch für uns Tschechen ist es ganz wichtig, dass man die andere Sprache ausspricht, weil die beiden Sprachen gehören irgendwie auch zu uns, zu unserer Geschichte, zu Franz Kafka, seine. Der hat natürlich auf Deutsch geschrieben, aber seine zweite Sprache war Tschechisch. Und das war in gewissen Kreisen auch eine Normalität in Prag oder in Böhmen. Also daher war mir das einfach immer wichtig, diese Sprache auch zu lernen und zu erobern.
Herr Kohout, das Erlernen der deutschen Sprache und welchen Rang diese deutsche Sprache in Ihrem Leben einnimmt, darauf kommen Sie ja auch in den Tagebüchern zu sprechen. Die Tagebücher, die soeben erschienen sind, geben einen unglaublich guten, eindringlichen Einblick auch in die Katastrophen, Abgründe, Höhenflüge des 20. Jahrhunderts, erzählt anhand literarischer Figuren, anhand Ihres eigenen Lebens. Darin gibt es ein Nachwort, in dem Sie sagen, Pavel Kohout, anstatt zu beichten, haben Sie dieses Buch geschrieben. Es gibt einen sehr schönen Satz von einer österreichischen Autorin, Ilse Eichinger, die einmal gesagt hat, schreiben kann man nur, anstatt zu beten. Können Sie damit etwas anfangen?
Das kann man auch so sagen, aber vor allem, wenn ein Mensch schreibt, dann tritt er in eine erfundene Geschichte ein, die nicht die seine ist, und muss die seine und darf die seine vergessen. Also wir lebten ab und zu in Zeiten, die nicht ganz einfach wurden. Und in dem Moment, wo ich anfing, in der Früh zu schreiben, war ich in einer anderen Welt. Und als ich zum ersten Mal verhaftet wurde, dann habe ich mir gleich gesagt, also, lügen kann ich nicht, weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Und sie nehmen alles auf Tonband auf. Das bedeutet, das zweite Mal werde ich etwas anderes erzählen. Also erzähle ich überhaupt nichts. Ich beobachte die nur, deswegen habe ich gleich am Anfang gesagt, Entschuldigung, ich werde auf keine Frage antworten, bis auf Wetter, Literatur und solche Sachen, aber ansonsten nicht. Also es ist etwas Befreiendes zu schreiben.
Teilen Sie das, Jaroslav Rudisch, ist Schreiben eine Form der Befreiung?
Auf jeden Fall, also ich brauche ab und zu einen langen Anlauf für eine Geschichte. Ich habe über Winterbergs letzte Reise lange im Kopf irgendwie nachgedacht. Ich muss auch wissen, wie das alles endet, wohin die Reise geht. und wie sie die Geschichte auch entwickelt und so. Und dann lege ich los und schreibe jeden Tag, weil ich weiß, ich muss in dem Buch, in dieser Geschichte bleiben. Und es macht schon Spaß. Und sonst, ja, das ist auch viel dicker geworden, als ich dachte. Aber okay, das ist auch eine Reise durch die mitteleuropäische Geschichte, durch die ehemalige Doppelmonarchie. Die fängt aber in Deutschland an. Leipzig spielt da übrigens eine auch ganz große Rolle. Auch Sachsen, die Hauptfigur fragt sich auch immer wieder, warum werden die Sachsen in der Geschichte immer wieder vergessen? eben auch bei der Schlacht bei Königgrätz, die ja im Mittelpunkt von meinem Roman steht, die Schlacht bei Königgrätz 1866.
Ich freue mich auf sein Buch. Weil ich auch, außerdem, dass ich ein tschechischer Staatsbürger bin, bin ich auch ein österreichischer Staatsbürger.
Hier sitzen nämlich zwei Österreicher auf dem Boden.
Dazu kam ich, weil ich mit meiner Frau mit Gewalt aus dem tschechoslowakischen Staatsgebiet in Österreich herausgebracht wurde, als Geschenk des tschechoslowakischen Volkes an das österreichische Volk. Und seit der Zeit muss ich immer, wenn ich wir sage, dann ist es so zum Beispiel, wir Österreicher kämpften beim Königsgrätz, aber wir Tschechen haben dafür blutet und wir Österreicher haben dann also mit Ungarn die Ehe geschlossen und wir Tschechen wurden wieder also alleine.
So ist das. Und da muss man auch über die Sachsen eben reden, die da auch so viele Sachsen liegen da begraben bei Königgrätz. Keiner weiß das. Und ja, die haben auch heldenhaft an der Seite von uns, von Österreich damals verloren.
Wenn Sie mich von sich aus zum Thema Wir, Unser bringen, das Beschwören eines nationalen Wir, das Beschwören eines nationalen Unser ist im Moment politisch in ganz Europa wieder hoch im Kurs. Das Thema 1989 und die Folgen, wo freie Gesellschaft, Demokratie, freie Meinungsäußerung beschworen wurden, scheinen heute an vielerlei Orten wieder in Bedrängnis zu geraten. Um bei diesen 89 zu bleiben, was gilt es denn von den Revolutionen von damals vielleicht für die Gegenwart zu lernen, Herr Kohut?
Also im Jahre 89 war es eine samtene, aber vielleicht nicht ganz große Revolution, weil alle Regime in Osteuropa lagen schon auf dem Rücken und die Tschechen waren immer noch stolz, also bei der kommunistischen Regierung geblieben. Bei uns, wir sind die Letzten gewesen vor Rumänen, die das geschafft haben. Und ich glaube, seit der Zeit sind es eigentlich nur sehr wenige Jahre. Und das, was uns alle retten kann von den blöden Ideen des Nationalismus, ist eben die Europäische Union. Dieses Wunder meines Lebens, so anders kann ich das überhaupt nicht nennen, weil als ich jung war, dann fand ich auf der Karte Europas eine umzingelte Tschechoslowakei als einzige Insel der Demokratie in dem damaligen Europa. Alles andere waren totalitäre oder posttotalitäre Staaten. Und heute, mit allen Krankheiten, Kinderkrankheiten, die die Union hat, muss man sie am Leben halten, weil sonst fällt Europa wieder in die Zeit der Barbarei.
Jaroslav Rudisch, Pavel Kohut hat soeben gesagt, die Europäische Union als ein Erlebnis des Wunders, bedingt nicht zuletzt durch Ihre biografischen Gegebenheiten. Wie ist das für Sie?
Dem stimme ich natürlich vollkommen zu. Ich habe einen Roman geschrieben, einen Kurzroman, Nationalstraße. Wird auch in Deutschland immer wieder als Theaterstück aufgeführt, auch in Dresden vor kurzem. Und da geht es um einen Wendeverlierer, der hockt in einer Prager Kneipe, in einem Plattenbau und denkt über diese Wende nach. Und der ist ein bisschen misstrauisch. Aber der denkt viel auch über die Geschichte nach, die wir uns hier teilen. Vielleicht da führt der Weg auch zu meinem nächsten Roman, zu dieser gemeinsamen Geschichte. Heutzutage würden das einige Politiker auch für sich so beschlagnahmen, die glorreiche österreichische Geschichte, tschechische, sächsische, polnische, ungarische Geschichte und vergessen dabei sehr gerne, wie kompliziert und komplex das alles ist. Und das habe ich versucht irgendwie eben, dass die Reise so tief in die Geschichte von Mitteleuropa auch geht. Nicht nur zu Königgrätz, aber auch zu der Schlacht bei Austerlitz. Und eigentlich auch zu Wallenstein bis zum 30-jährigen Krieg. Dieser Winterberg leidet an den historischen Anfällen, wie er das nennt. Er ist einfach historisch krank. ein Verrückter und doch ein toller Mensch, finde ich, weil er, wie er sagt, immer historisch durchschaut. Ja. Und ihm ist klar, es gibt sowas wie eine nationale, eine Geschichte in Mitteleuropa, funktioniert nicht. Es ist unsere gemeinsame, große Geschichte, die wir uns hier teilen müssen. Und dann, genau wie die Eisenbahn und die Züge, die in dem Roman auch eine große Rolle spielen.
Jaroslav, weil Sie gesagt haben, eben dieses Gemeinsame der Geschichte in den Fokus nehmen, das ist ja von politischer Brisanz in Zeiten, in denen eben die Nicht-Gemeinsamkeit hervorgehoben wird. Ist die Literatur eine Frage an beide? Das gilt ja auch, was ich soeben gesagt habe, für Ihr Buch, Pavel Kochut, dass ich habe zum Beispiel aus Ihrem Buch sehr viel über Wien gelernt, was ich davor über Wien nicht wusste. Ist die Literatur, wenn sie ernst gemeint ist, immer eine Apologetin der Vielfalt?
Also ich weiß nicht, was Literatur ist. Ich schreibe sie nur. Also.
David, ich finde schon, dass man da, das ist ja toll, dass Sie eben solche Reisen, die Sie machen, lieber Pavel Kochut, oder die auch viele andere tschechische Autoren hier auf der Buchmesse in deren Romanen machen, auch diese mit der Geschichte von unserem Land, aber auch von der Geschichte mit Europa auseinandersetzen. Das finde ich schon toll, dass das die Literatur so, schon so einige auch sehr dramatische Erlebnisse und Geschehnisse in der Geschichte aufarbeiten kann. Das finde ich, das stimmt irgendwie. Ja. Das ist schon toll.
Und noch zu Ihrer Frage nach der Nationalität. Ich bin oft gefragt wegen der zwei Staatsbürgerschaften, was bin ich eigentlich? Ein Tscheche oder ein Österreicher? Ich sage immer stolz, ein Prager.
Ja, ja.
Weil
ja.
Prag eine Stadt ist, wo drei Literaturen zu Hause waren.
Genau.
Eine tschechische, eine deutsche und eine jüdische. Und alle großen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, die dort lebten, waren unsere Kollegen und Vorfahren. Ja. Ob sie also Kafka oder Rilke hießen, es waren alle Kollegen. Und deswegen bin ich stolz auf meine Stadt.
Pavel Kochut, Sie haben ja eben ursprünglich als überzeugter Kommunist auch miterlebt, dass der Literatur, der Kunst auch in einem staatspolitischen Sinne eine sehr gewichtige Rolle zugemessen wurde. Man war sozusagen als Autor instruiert, diese große kommunistische Idee mitzutragen und mitzubefördern. Mit dem Fall der Mauer, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs veränderte sich ja auch die Aufgabe, die Position des Schreibenden innerhalb einer Gesellschaft. In Richtung, würde ich sagen, Irrelevanz. Haben Sie diese Position der mehr oder minder Irrelevanz im Verhältnis auch als luxuriös empfunden?
Hören Sie, jede Literatur ist eigentlich das Produkt der Zeit. Und je schlechter ist eine Gesellschaft, desto besser geht es der Literatur, weil sie ersetzt die zum Schweigen verurteilte Politik. In dem Moment, wo man wieder offen über alles schreiben kann, ist die Literatur etwas, was also nur Menschen interessiert, die sich also wirklich mit ihr beschäftigen wollen. Damit muss jeder Künstler leben. So haben auch Künstler in allen Epochen gelebt, nämlich von ihrer Kunst. Natürlich brauchten sie dazu auch Mäzenaten. Das waren früher die Adeligen, heute sind die Großfirmen. Früher waren das die Wappen der Adeligen, heute sind es die Logos der Firmen, die die Kunst natürlich unterstützen. Und der Staat, der moderne Staat, muss sie auch unterstützen, aber nicht so, dass sie sich als bestochen fühlen, so wie das unter uns Kommunisten war, ja? Also, am Anfang.
Jaroslav Rudisch. Viele in Ihrer Generation oder zumindest einige sagen, die gegenwärtige, durchaus angespannte politische Situation Europas fördert eine gewisse Relevanzwerdung der Kunst hervor. Empfinden Sie das auch so, dass sozusagen die Politisierung Ihnen selbst mehr Gewicht, aber auch mehr Verantwortung aufbürdet?
Ja und nein. Also für mich ist immer wichtig, dass die Geschichte irgendwie stimmt, ja, dass es eine spannende Geschichte ist. Und das Politische, oder, das fließt immer mit dabei. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Also mit der Zeit verändert sich das immer alles. Aber trotzdem, ich mag auch ganz alte Bücher, also man kann auch den Schweig, diesen unglaublichen, tollen tschechischen Urroman der Moderne, immer wieder lesen. Ich kenne viele hier aus der ehemaligen DDR, die das aus einem Widerstandsbuch gelesen haben gegen die NVA, dass das bei der NVA beinahe verboten war. Also wie politisch war das eigentlich, obwohl das ging damals um die österreichische Armee, um unsere Armee sozusagen. Aber trotzdem, das ist ja unfassbar, wenn man das Buch auch heute noch liest, wie aktuell das ist. Ja. Wie viel da auch über den Nationalismus eigentlich auch erzählt wird.
Darf ich jetzt was Rudisch sagen jetzt direkt?
Ja, alles, bitte. Ja.
Ich bin jetzt fast 91 und Sie sind ein bisschen jünger. Und ich habe jetzt das Recht, Ihnen das Duzen anzubieten.
Wir werden Zeuge des historischen Moments, meine Damen und Herren.
Also.
Das ist aber...
Tschechisch heißt das, ich bin ein gewisser Pavel.
Ja, ja, jsem jistý Jara.
Ja, ein gewisser Jaroslav.
Jaroslav, ein gewisser
Jaroslav. Also, das ist schön.
Das ist toll.
Wenn die Generationen ins Gespräch kommen, um es sozusagen Klischee zusammenzufassen. Erlauben Sie mir abschließend noch eine, trotz alledem, politische Frage. Tschechien, Gastland 2019 mit einem wirklich sehr beeindruckenden Auftritt bei der Leipziger Buchmesse. Pavel Kohut, Sie schreiben in Ihrem Nachwort zu den Tagebüchern, bezogen auf Ihre Heimat, unsere momentan moralisch zersetzte Heimat. Um nicht im Pessimismus zu enden, was gibt Ihnen denn Hoffnung bezogen auf Ihre momentan moralisch zersetzte Heimat?
Üblicherweise sagt man die nächste Generation. Aber ich meine das wirklich im Ernst. Die nächste Generation, weil sie auch diesen großen Sprung der Zivilisation jetzt schon gemacht hat. Und ich bin ganz sicher, wenn ich meine 5 Enkel beobachte, das sind echte Tschechen, ob sie auch in der Schweiz leben oder in Österreich, die Tschechen und schon gleichzeitig totale Europäer. Und ich glaube, das ist unsere Zukunft.
Sie sind Teil dieser Zukunft, Herr Oslav-Rudisch.
Ja, für mich ist noch da ein gewisser Humor, ein gewisser Abstand, mit dem wir uns selber und auch diese ganze, auch nicht leichte politische Lage in manchen Ländern anschauen sollen. Und man sollte auch nicht die vergessen, die eben dagegen steuern. Die sind, es gibt viele junge Tschechen, viele junge Bauern, viele junge Deutsche, viele junge Sachsen, die eben gegen diesen Nationalismus auch steuern, die das einfach durchschauen, wie Winterberg sagen würde. Ja, und das ist für mich auch die große Hoffnung. Die werden oft vergessen, finde ich, auch wenn man über Mittelosteuropa in den Zeitungen berichtet. Es gab wahnsinnig viele Leute, die eben sehr, sehr pro-europäisch sind und die für Europa fiebern und denen es einfach nicht egal ist, wo unsere Reise hingeht. Danke.
Es verbleibt uns eine Minute 45 Sekunden, wie mir gezeigt wird. Wir haben ganz kurz den Humor angesprochen, Pavel Kohut, Jaroslav Rudisch. Ich liebe es, Autoren nach ihren Lieblingswitzen zu fragen, auch wenn ich weiß, dass Witz und Humor nicht unbedingt deckungsgleich sind. Gibt es einen kürzesten Witz, den Sie uns abschließend servieren könnten?
Ich hasse Witze.
Ja, ich kann auch keine Witze erzählen, ich kann mir keine merken. Da sind wir wahrscheinlich doch nicht die Österreicher, oder? Wenn das die Österreicher mögen.
Und jetzt ist die Zeit um, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank, Pavel Kohut, Jaroslav Rudisch.
Ich freue mich jetzt auf eine Autorin und Radiomoderatorin, die man hier in Leipzig, glaube ich, kaum vorstellen muss. Gleich ihr erster Roman, Ab jetzt ist Ruhe, wurde ein Riesenerfolg. Es war die Geschichte ihrer fabelhaften Familie. Das war vor 7 Jahren. Und seitdem ist sie regelmäßig Gast auf der Leipziger Buchmesse und bei uns auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen, Marion Brasch.
Guten Morgen, Dankeschön.
Frau Brasch, Sie haben uns Ihren neuen Roman mitgebracht, Lieber woanders. Das ist so eine Art 24-Stunden-Krimi, sage ich jetzt mal vorsichtig. Kann man sagen, dass es was von einem Krimi hat?
Ja, wenn Sie es so sagen, also würde ich unterschreiben. Vorsichtig, ja. Aber doch ja.
Vorsichtig ja. Also vom Genre her ist es kein Krimi, aber von der Spannung her schon, ja, würde ich sagen. Weil innerhalb von 24 Stunden bewegen sich zwei Menschen, die sich nicht kennen, die das nicht wissen, aufeinander zu. Und das hat einen unglaublichen Drang nach vorne, diese Geschichte. Man steigt ein und man geht mit diesen zwei Figuren, bis es zu dieser Begegnung kommt. Was sind das für zwei Figuren, Toni und Alex?
Also Toni ist eine junge Frau, die ist so Mitte 20 und lebt sehr autark in einem Wohnwagen in einem Dorf. Und sie hat eine, ja, doch ziemlich traumatische Geschichte. Also sie fühlt sich verantwortlich für den Tod ihres kleinen Bruders, der 7 Jahre zurückliegt, und trägt das mit sich rum. Und sie hat sich so ein bisschen aus der Gesellschaft verabschiedet, lebt da so, also ziemlich einzelgängerisch in diesem Wohnwagen. Und Alex wiederum ist so ein Roadie, der ein Doppelleben führt. Er hat eine Frau und eine Geliebte, ist so ein bisschen, ja, lässt sich so treiben durch sein Leben, und auch er trägt eine, ja, eine Schuld oder ein Trauma mit sich herum, über das er noch nie gesprochen hat. Und die beiden haben etwas Verbindendes, also sie haben eine gemeinsame Geschichte, von der sie aber nichts wissen. Das ist so im Großen und Ganzen der Plot.
Genau. Das klein bisschen Schwierige an der Geschichte ist, über sie zu reden, ohne zu viel zu verraten. Ja. Weil dann, also wenn wir jetzt verraten würden, was da genau passiert, dann lohnt es sich nicht mehr, die Geschichte zu lesen. Aber bleiben wir noch mal einen Moment bei diesen beiden Figuren. Beide sind tendenzielle Außenseiter. Sie stehen eher am Rande der Gesellschaft. Das war auch schon in Ihren anderen Romanen so. Haben Sie ein Faible für Leute, die nicht mittendrin sind, sondern eher so ein bisschen ihren Platz außerhalb suchen?
Also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, aber es hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass ich Leute mag, die jetzt nicht zielstrebig in irgendeine Richtung gehen. Also die sich eher treiben lassen, als getrieben zu sein. Und das katapultiert einen manchmal eher so an den Rand, ne? Weil man so nicht funktioniert, wie es erwartet wird. Und so eine Leute mag ich. Also Toni hat auch so ein bisschen was Anarchisches, ne? Ja. So in der Art und Weise, wie sie auf die Welt guckt und wie sie in dieser Welt sich bewegt. Und ja, also das ist eher ein unbewusster Vorgang, dass man sich natürlich gerne mit Leuten umgibt, die man mag oder mit denen man gern Zeit verbringt. Das ist im wahren Leben so, wie auch in erfundenen Geschichten. Ja? Und in dem Fall war das auch so.
Lassen Sie sich selbst auch lieber treiben oder sind Sie ein Typ, der sehr determiniert ist?
Naja, ich glaube, eher Ersteres. Also ich bin auch eher so ein bisschen plan- und ziellos. Das klingt ein bisschen kokett, ist aber so. Aber manchmal kommt man in Situationen, bei denen man einfach Entscheidungen treffen muss und dann ein bestimmtes Ziel verfolgen muss oder in eine Richtung gestoßen wird und sagt, jetzt gehst du da lang und dann mach das bitte. Und das ist mir ganz oft widerfahren. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch eher so, ach, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Aber das Leben hat so seine eigenen Gesetze und Forderungen und dem gebe ich dann auch
nach. Geben Sie nach und lassen Platz dafür. Ja. Toni kennen wir schon aus einem anderen Roman von Ihnen, Wunderlich fährt nach Norden. Und der Wunderlich aus diesem Buch geistert auch wieder in dieser Geschichte rum. Wie ist das? Was für ein Verhältnis haben Sie zu diesen Figuren, die Sie selbst geschaffen haben? Gibt es sowas wie eine Anhänglichkeit an Figuren?
Das ist ja fast sowas wie eine Wahlverwandtschaft, also die man eingeht mit Romanfiguren. Und das war bei Wunderlich so und vor allem bei Toni. Also Toni war auch eine wichtige Nebenfigur, genau, in diesem Wunderlich-Roman. Und sie mochte ich irgendwie so sehr in ihrer Ruppigkeit und in ihrer Art, eben in der Welt zu sein, dass ich dachte, es ist doch eigentlich eine gute Idee, sie in eine neue Geschichte zu setzen, damit ich noch mehr Zeit mit ihr verbringen kann. Und dazu kam eben dieses traumatische Erlebnis, was sie hat, was ich dann eben auch zum Thema dieses Romans gemacht habe.
Ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Also wenn die Schriftsteller und Schriftstellerinnen sagen, sie leben mit ihren Figuren. Was heißt das? Reden sie mit denen? Kommen die zum Kaffee? Sind die wie eine Freundin? Kommen die im Traum? Sind das Dämonen? Wie erscheinen diese Figuren?
Das kommt immer darauf an, in welcher Phase des Schreibens man sich befindet. Ja. Ne? Also klar, während man schreibt oder während man überlegt, wie geht die Geschichte weiter, beschäftigt man sich, also ich und wahrscheinlich jeder andere Autor auch, sehr intensiv mit diesen Charakteren, weil die müssen sich ja auch entwickeln. Ja. Und man versetzt sich in sie hinein und sagt, was könnte diese Figur jetzt, wie könnte sie reagieren auf dieses oder jenes? Und da verbringt man natürlich viel Zeit, also während des Schreibens, aber auch unbewusst wahrscheinlich, während man die Geschichte weiterentwickelt, so. Also, aber das zum Kaffee trinken, also das ist so eine, Mankell hat mal gesagt, das ist so ein Mythos, dass die Figuren einem auch vorgeben, was man zu tun hat. Ja? Ja. Das ist Quatsch, das ist eine lustige Vorstellung, aber es ist natürlich Unsinn. Man ist als Autor immer den Figuren auch einen Schritt voraus und der Handlung auch. Aber es ist schon toll, wie die so Konturen annehmen, immer mehr und auch immer mehr Raum fordern, also im Leben dann auch des Autors.
Und die beiden, Toni und Alex, haben die ein Gesicht für Sie?
Also Toni mehr als Alex. Also das hat damit zu tun, dass sie auch schon bei Wunderlich fährt nach Norden eine Rolle gespielt hat. Da hat sie eine sehr starke, also die wird auch beschrieben, die hat sich den Kopf kahl rasiert, sie hat eine Narbe am Kopf, das hat alles eine Geschichte, die dann auch thematisiert wird und die habe ich ganz klar irgendwie vor Augen. Und bei Alex ist es so, der hat so ein Basecap, wie Roadies oft so ein Basecap haben oder Trucker und so. Ansonsten hat der für mich auch ein Gesicht, aber das ist nicht so klar wie das, von Alex.
Von Toni.
Genau.
In dieser Geschichte spielt der Zufall eine sehr große Rolle. Der Zufall war auch schon in anderen Büchern Protagonist bei Ihnen. Was fasziniert Sie so am Zufall?
Naja, vielleicht das, was alle Menschen am Zufall fasziniert. Also das Leben wird ja geprägt durch Zufälle. Also wir suchen uns einen Weg und auf diesem Weg begegnen uns andere Menschen durch Zufall. Ja. Oder es passieren Dinge durch Zufall. Es passieren Dinge, die von einer Sekunde auf die nächste ein ganzes Leben verändern können, dann wird aus Zufall Schicksal. Und das spielt in dieser Geschichte eine große Rolle. Der Moment, wo aus Zufall Schicksal wird. Und dieser Unterschied, also es ist ja so, dass Zufall ist ja immer so was Leichtes, ja. Ein glücklicher Zufall. Ach, wir haben uns getroffen, so ein Zufall. Und das Schicksal hat immer so was Negatives.
Ja, also auch was Schwereres.
Was, ne? Schweres. Er trägt ein Schicksal, das ist jetzt mein Schicksal und so. Und das fand ich interessant, weil beide Dinge spielen in dieser Geschichte eine große Rolle.
Und das Faszinierende in dieser Geschichte sind genau diese Momente, in denen das Leben eben abbiegt. Also diese eine Sekunde, wo es in die oder in die Richtung gehen könnte. Und da haben Sie ein ungemeines Gespür dafür, das zu beschreiben. Mir ist bei der Beschäftigung mit Ihrem Buch aufgefallen, dass das Deutsche, die deutsche Sprache, unglaublich viele Begriffe hat für diese Sphäre des Zufälligen. Ja? Es gibt den Zufall, es gibt das Schicksal, es gibt die Vorsehung, es gibt die Bestimmung, es gibt den Fluch, es gibt die Verwünschung. Also es gibt so viele unterschiedliche Nuancen und Konnotationen, auch spirituelle und religiöse natürlich. Welche ist Ihre?
Zufall.
Zufall.
Also ich glaube eher an den Zufall als an das Schicksal oder an die Fügung. Also ich bin nicht so fatalistisch, ich bin auch nicht religiös, dass ich an irgendwie eine höhere Macht glaube, die die Fäden irgendwie zusammenhält.
Nee?
Und nee, nicht. Also beziehungsweise ich denke manchmal, ja, beweist mir, dass es so ist, ja, dann glaube ich auch daran. Also eher so agnostisch, ja, also dann glaube ich auch daran. Aber solange ich keinen Beweis habe, denke ich, glaube ich eher an Zufall. Es gibt manchmal merkwürdige Begegnungen, wo man denkt, das geht jetzt nicht mit rechten Dingen zu, dass jetzt das passiert. Ja, also ich meine, bei Toni und Alex ist es auch so etwas, ne? Also ja. Ohne zu viel zu verraten, die sich schon mal irgendwie begegnet sind und dann passiert es ein zweites Mal. Das ist schon seltsam, wo man manchmal ins Zweifeln kommt, aber noch bin ich der Meinung, es ist alles Zufall.
In der Zeit, in der Sie das Buch geschrieben haben, sind Ihnen da auch solche Dinge passiert? Wo haben Sie denn das Buch geschrieben?
Ich hatte ein Stipendium. Ich durfte 3 Monate sein in Italien, in der Nähe von Rom, so ein ganz kleines Städtchen. Und dort habe ich gelebt. Und es gab eine ganz verrückte Begegnung mit einem kleinen Jungen, der, ich spreche kein Italienisch, im Gegensatz zu Ihnen. Ja. Ich spreche kein Italienisch. Und ich ging irgendwie einen Berg hoch und neben mir lief ein kleiner Junge und hatte so einen Zauberwürfel in der Hand. Und dieser Zauberwürfel, also er spielte so mit dem Zauberwürfel und lief so neben mir her und sagte kein einziges Wort. Und dann waren wir oben am Berg angekommen und plötzlich sprach er mich an und sagte irgendwas. Und ich sagte, ich verstehe kein Italienisch. Und dann sagte, okay, ciao. Ja? Und ging weiter. Und dann habe ich diese Geschichte genommen, weil ich die so berührend fand und habe einer Figur diesen Zauberwürfel geschenkt und so eine Geschichte erfunden, dass in dem Moment, wo diese Figur diesen Zauberwürfel zusammen in die richtige Form gebracht hat, also alle Farben auf einer Seite, konnte er alle Sprachen der Welt verstehen und sich auch verständigen. Mhm. Das fand ich irgendwie so ein märchenhaftes, schönes Motiv. Das ging bei ihm mit rechten Dingen zu, in der Geschichte nicht.
Mhm. Ja, das ist eine schöne Erklärung dafür, wie das wirkliche Leben dann eben zur Literatur wird.
Ja.
Ein anderer Autor, den ich nachher hier auch noch auf dem Sofa haben darf, Sascha Stanisic, hat geschrieben in seinem neuen Buch, der erste Zufall, den wir alle erfahren in unserer Biografie, ist, dass wir irgendwo geboren werden, was wir uns ja nicht aussuchen können. Sie sind 1961 geboren worden in der DDR, in einer sehr bekannten Familie. Ihr Vater war SED-Funktionär, stellvertretender Kulturminister. Ihre drei Brüder, Thomas, Peter und Michael, waren Schauspieler, Künstler, Schriftsteller. Darüber gibt es auch einen Film im Moment, die Familie Brasch. In diesem Dokumentarfilm, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, treten Sie selber auch auf. Ihre Brüder sind gestorben, Ihre Eltern sind gestorben. Sie sind sozusagen die einzige Überlebende mit Ihrer Tochter zusammen natürlich. Wie fühlen Sie sich dabei oder wie ist das, wenn Sie von einer Familie erzählen, die Sie im ersten Buch beschrieben haben, die es nicht mehr gibt?
Das ist so wie mit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, also wie mit Romanfiguren, die gibt es ja auch nicht. Meine Familie sind keine Romanfiguren, aber sie sind durch das Erzählen über sie, oder ich habe diesen Roman geschrieben über sie, in meiner Nähe. Also die sind da. Mhm. Und das ist für mich was ganz Wertvolles. Also sie sind weg, aber sie sind irgendwie da. Ich beschäftige mich mit ihnen und erzähle von ihnen und sie sind in der Welt. Und das hat was ganz, also für mich persönlich was, ist was ganz Kostbares. Mhm. Also ganz, ganz simpel.
Lange Zeit waren Sie die kleine Schwester von diesen Brüdern. Sie haben zunächst Schriftsetzerin gelernt und sind dann zum Radio gekommen. War das denn auch ein Zufall, dass Sie zum Schreiben gekommen sind?
Na, mit dem Schreiben war es immer so, dass ich habe so schon lange irgendwie immer geschrieben, aber nie so für die Welt. Ich dachte, ich bin nicht begabt. Das waren meine Brüder, ja. Also, und das hat mich auch geschützt. Also meine Brüder haben exzessiv gelebt und wollten immer Künstler sein und ich wollte nie Künstlerin sein. Ich habe das immer so aus Spaß gemacht, weil ich mich auch nicht für besonders begabt gehalten habe.
Naja, die Unterschätzung, die oft die Mädchen in Familien mit wichtigen Brüdern häufig haben, oder?
Ja, das vielleicht, aber das hat mich auch wirklich so bewahrt
auch
vor...
Auch geschützt vor Größenwahnsinn.
Ja, sowas.
Oder die Anfälligkeit dann auch für Alkohol oder
ja,
Geschichten, die
genau,
einen
genau.
in dieser Kreativität dann auch fertig machen.
Hm? Genau, also meine Brüder waren diese berühmten Kerzen, die von beiden Seiten gebrannt haben. Ne? So. Und das war ich nicht. Ich war immer so eher Durchschnitt und das aber war wirklich auch, hat mich bewahrt. Und dann habe ich, naja, dann war die Familie weg und dann kam diese Frage oder dieser Hinweis, du musst doch mal die Geschichte dieser Familie aufschreiben. Das ist ja auch wieder so ein Zufall, dass jemand dir das sagt, ne? Dass jemand sagt, du musst und diese Person, wie hast du die kennengelernt? Zufall. So. Und ja, mehr oder weniger Zufall, aber dann tatsächlich zu schreiben und diese Geschichte aufzuschreiben, einen Verlag zu finden, der sagt, wir möchten, dass Sie dieses Buch bei uns machen, das ist dann auch Zufall, aber vielleicht dann findet so etwas dann auch seinen Weg.
Mhm. Ja. Ihr Vater wollte nie, dass Sie wie Ihre Brüder auch in die Kunst gehen, sondern Sie sollten was Richtiges lernen. Ist das Schreiben auch ein gewisser Emanzipationsakt für Sie gewesen? Also, dass Sie nicht mehr die Tochter jetzt sind, sondern sich davon emanzipiert haben, von dem, was Ihr Vater für Sie vorgesehen hatte?
Eher weniger so Emanzipation von meinem Vater als das Finden meines Weges. Also so eine Unabhängigkeit. Ich habe immer meinem Vater das Gefühl geben wollen, alles richtig gemacht zu haben. Also ich habe einen richtigen Beruf gelernt. Ich bin in die Partei eingetreten damals, ohne Not. Ja. Er fand das alles klasse. Dann bin ich wieder ausgetreten. Das habe ich ihm nicht gesagt. Und, aber das, diesen Weg, den ich dann mit der Musik gefunden habe, also ich habe auch Musik gemacht und zu schreiben, das war eher so meine Emanzipation, für mich, ja, also mein Weg finden in diesem Leben für mich ganz persönlich und für niemanden sonst.
Kommen wir nochmal auf das Schreiben dieses Buches zurück. Wir haben ja gesagt, es ist eine Vorwärtsbewegung, die einen mitzieht als Leser. Wissen Sie eigentlich am Anfang, wenn Sie beginnen, wussten Sie, wie die Geschichte endet?
Nein, also das Einzige, was ich wusste, ist, dass die beiden aufeinandertreffen werden.
Ja. Ne?
Also es ist, dass deren Wege sich kreuzen. Ich kannte nicht die Wege, ich kannte nicht die Figuren, denen Sie, die Leute, denen Sie noch begegnen werden. Ich habe mal was ganz Interessantes gelesen. R.R. Martin, der Erfinder von Game of Thrones, hat das mal gesagt. Es gibt zwei Arten von Schriftstellern. Es gibt die Architekten und es gibt die Gärtner. Die Architekten kennen das Fundament, den Keller. Sie wissen, wie viele Etagen das Haus haben wird, wie das Dach ist, wie viele Leute da drinnen wohnen können. Und die Gärtner, die setzen eine Figur, eine Geschichte, einen Gedanken, eine Szene in die Erde und gucken, was daraus wächst. Die haben keine Ahnung. Irgendwann muss man natürlich gucken, ob man vielleicht doch den Baum beschneidet oder ob man noch irgendetwas dranhängt. Nein, das nicht. Aber das ist im Prinzip, finde ich, so eine schöne Idee. Und ich bin eher die Gärtnerin, glaube ich. Ja. Also ich lasse die wachsen und folge ihnen.
Ja, ist ein sehr schönes Bild. Sehr schönes Bild. Im Prolog dieses Buches schreiben Sie an den Leser, an die Leser, dass nur Sie als Autorin und wir als Leser wissen, dass die beiden sich schon mal irgendwo begegnet sind. Ja? Das heißt, Sie machen den Leser, die Leserin zum Komplizen. Ja? Für wen schreiben Sie? Also welche Rolle spielt für Sie der Leser bei Ihrem Schreiben?
Also eigentlich erstmal, das klingt jetzt furchtbar arrogant und ignorant, gar keine, weil ich schreibe jetzt nicht für die Leser oder diesen oder jenen Leser, sondern ich schreibe mir eine Geschichte und ich bin, während ich die Geschichte schreibe, auch selber mein Leser. Und wenn ich anfange, mich zu langweilen in meiner Geschichte, dann muss ich was ändern und das bringt mich, also das finde ich ganz wichtig, dass ich mein eigener Leser bin, ne? Und insofern schreibe ich jetzt nicht für irgendjemand, sondern für mich, und wenn das dann irgendjemand lesen will, ist es toll.
Das ist gut.
Und dieser Erzähler, den ich da erfunden habe, der diente auch dazu, noch so eine Ebene reinzubringen. Also das ist eben diese Zauberwürfelgeschichte, die hat er erzählt, weil er etwas über eine Figur in dieser Geschichte weiß, was die beiden Figuren zum Beispiel nicht wissen. Mhm. Niemand sonst. Ja. Und das erzähle ich, oder erzählt dieser Erzähler dem Leser, sagt, ha, ich habe eine Information für euch. Ja. Macht damit, was ihr wollt.
Genau, und es gibt dann auch immer wieder zwischendurch kursiv gedruckte Stellen, wo sie sich nochmal an den Leser wenden und also so ein Spiel eigentlich machen mit uns. Ich möchte noch zu dem speziellen Marion Brasch-Ton kommen, der auch in diesem Buch wieder so wunderbar getroffen ist, dieses Lakonische, der Sprachwitz. Und vor allen Dingen gibt es, finde ich, von der Stimmung her immer so was Märchenhaftes auch. Also es war ja schon, selbst in dem ersten Roman, der ja eine wirkliche Geschichte war, war das schon im Titel fabelhaft. Also Sie lieben die Fabel, Sie lieben das Märchen. Ihr Bruder Peter hat sehr, sehr schöne Märchenbücher geschrieben. Liegt das irgendwie in der Familie, diese Liebe zum Märchen, oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
Doch, also ich glaube, das Erfinden von Geschichten, die auch irgendwie was Märchenhaftes haben, das hat auch Thomas gemacht, das hat Peter gemacht, das habe ich auch gemacht. Also ich habe immer Märchen geliebt und ich habe dann später, als ich erwachsener wurde, sehr viel magischen Realismus gelesen, also Marquez und solche Leute, weil ich das immer toll fand, ein reales Szenario zu haben, in dem Dinge passieren, die nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja? Und das fand ich toll, also so ein bisschen die Fantasie laufen zu lassen und so ein bisschen was ohne Fantasy zu schreiben, das ist kein Fantasy, aber so ein paar Momente, wo, was ist denn das jetzt, das gibt es doch gar nicht. Ja? Und das finde ich toll, weil ich selber sowas gern lese.
Stimmt der Eindruck, dass in der DDR-Literatur das Märchen sowieso eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat? Kann man das sagen?
Also ich habe keine Erfahrung, wie es in der Bundesrepublik war.
Als Genre in der zeitgenössischen Literatur, würde ich sagen, war das da nicht so häufig vertreten. Aber es ist jetzt eher so eine aus dem Bauch.
Also ich habe jetzt keine Literaturgeschichte der DDR irgendwie studiert, aber ich glaube, so in meinem Leben hat das Märchen immer eine große Rolle gespielt. Mhm. Und ich hatte auch viele Märchenbücher, also von Grimms Märchen, aber es gab auch chinesische Märchen, aber gibt es ja auch überall. Ne? Also so. Aber ich habe das immer sehr geliebt. Ja. Also vielleicht hat es eine große Rolle gespielt. Es gab auch wunderbare Kindermärchenplatten in der DDR. Ja. Irgendwie. Also das war wirklich, die haben sich da unglaubliche Mühe gegeben, so eine Hörspiele zu produzieren, unglaublich liebevoll. Und vielleicht sind wir dadurch auch so ein bisschen
geprägt.
Davon. Ja, geprägt.
Ihre Dialoge sind zum Teil wirklich filmreif, also gerade zwischen Toni und dem schönen Ringo. Da hat man den Eindruck, das könnte gerade ein Drehbuch sein, also auch für Filmszenen. Ja? Jetzt ist Ihr erstes Buch verfilmt worden als Dokumentarfilm. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass Ihre erfundenen, also ganz erfundenen Geschichten, echt erfundenen Geschichten, wie Sie sagen, dass die verfilmt werden? Hätten Sie Lust, das selber zu machen?
Also ich bin, glaube ich, jetzt kein Regisseur, aber ich habe mal ein Drehbuch geschrieben für den zweiten Roman Wunderlich fährt nach Norden. das ist auch da und vielleicht wird da auch was draus. Und vielleicht kommt das daher, dass ich wirklich, ich sehe die Szenerie und ich sehe, wie die Figuren miteinander reden und so. Und es war bei diesem Buch noch stärker als bei Wunderlich fährt nach Norden. Also ich sehe da irgendwie einen Film und wenn da irgendjemand auf die Idee käme, das zu verfilmen, würde ich sagen, grandios, klar, bin dabei.
Ja. Bei dem ersten Buch hatten Sie ja eine reale Geschichte als Basis, nämlich Ihre Familie. Und die haben Sie fiktionalisiert. Dann kamen die anderen Romane, die sind ganz erfunden. Also natürlich mit Anleihen aus der Wirklichkeit. Macht das für Sie einen Unterschied beim Schreiben?
Nein, eigentlich nicht. Also bei dem ersten Roman habe ich mich an Fakten gehalten und anhand dieser also Fakten Familiengeschichte entlang gehangelt und trotzdem Fiktion hinzugefügt. Und erzählen ist dann letztlich jetzt für mich völlige Freiheit. Ne? Also da musste ich mich wenigstens an die historischen Fakten halten. Und aber der Prozess des Schreibens ist derselbe. Ich quäle mich oder mache es genauso lustvoll wie beim ersten Buch. Und da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Also es macht unglaublichen Spaß und es ist unheimlich qualvoll.
Qualvoll auch?
Ja, mitunter. Also wenn man so an einem Satz sitzt und denkt, was ist das für ein schlechter Satz? Den kann man doch nicht in die Welt lassen. Ja? Sehr peinlich. Du kannst eigentlich die ganze Geschichte wegschmeißen. Ja? Also man wirklich unglaublich mit sich hadert und Selbstzweifel hat und so und denkt, lass es doch sein. Und dann kommt dann irgendwann der Satz ja? Und dann geht doch. Und dann geht's wieder eine Weile, ja, bis zum nächsten Dilemma.
Hatten Sie bei dem Buch auch mal sowas wie eine Schreibblockade?
Ich hatte ganz am Anfang, also als ich in Italien in diesem Schreibstipendium war, bin ich mit dieser Geschichte hingefahren und da war die noch ein bisschen anders. Da war das nur die Toni-Geschichte. Und ich habe die gelesen und fand die so schlecht und dachte, ich kann doch jetzt diese Geschichte nicht. Und dann habe ich da wirklich einen Monat gesessen auf dem Berg da in Rom oder in der Nähe von Rom, habe über diese wundervolle Landschaft geguckt und dachte, ja schön, jetzt bin ich hier und was macht diese Geschichte? Nichts. Ja? Und dann hat mir mein Programmleiter, der Fischer-Lektor, gesagt, ich habe ihm gesagt, ich habe eine Schreibkrise, ich kann nicht mehr und so, was mache ich denn jetzt? Sagt er, Schreibblockaden gibt es nicht, das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos, du glaubst, das ist Unsinn. Die Geschichte arbeitet bei dir weiter, lass die Zeit, geh spazieren und irgendwann kommt's. Und er hatte recht. Also wenn es nur taktisch war, ja.
Dann war er sehr, sehr klug.
Ja, ja, genau. Und irgendwann dachte ich, okay, jetzt habe ich einen Plan und dann ging es schnell.
Also würden Sie sagen, auch beim Schreiben gibt es den Zufall, der dann die Geschichte in die oder in die Richtung bringt?
Absolut, klar. Also ich begegne einer Figur oder Toni begegnet einer Figur und bringt sie vom Weg ab. Mhm. Sie verpasst einen Zug, weil irgendwelche Leute am Fahrkartenautomaten nicht klarkommen. Ja? So. Deswegen verpasst sie den Zug. Und es passieren andere Dinge.
Ja. Na gut, wir kennen das ja alle, dass wir sagen, eine Minute früher, dann wäre das und das passiert. Oder es gibt diese vielen Geschichten, die wir ja alle immer mit großer Faszination hören. Jemand ist nicht in das Flugzeug gestiegen, weil er sich eine Minute verspätet hat. Dieses Flugzeug ist abgestürzt. Und dann denkt man, oh Gott, was war das jetzt? Ja. Ja? Das Verrückte ist, wenn man durch den Zufall in eine Katastrophe kommt, dann denkt man ja sofort, man wird bestraft für etwas. Also das, was Sie vorher so gesagt haben mit der höheren Macht, an die Sie nicht glauben, ist ja ziemlich schwer, sich davon zu befreien. Und auch Ihre Figuren haben natürlich Schuld. Also das Problem mit Schuld und Bestrafung und Zufall. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist richtig. Aber es ist natürlich die Art und Weise, wie man damit umgeht. Ne? Also während Toni sich eine Schuld gibt, genau wegen dieser 5 Minuten, also sie sagt, wäre ich 5 Minuten früher dort gewesen, dann wäre das alles nicht passiert. Also sie gibt sich die Schuld für etwas, für das sie einfach auch gar keine Verantwortung trägt, während Alex durchaus eine Verantwortung trägt und die einfach nicht wahrnimmt, ja, oder diese Schuld zwar mit sich herumträgt, aber nicht darüber redet und nicht die Konsequenzen trägt. Und das fand ich eben diesen Unterschied, ne? Wie geht man damit um, also mit vermeintlicher Schuld und mit wirklicher Schuld.
Ja, ja. Ja. Jetzt haben wir noch einen Begriff ganz außen vor gelassen, Zufall, Schuld, Schicksal, der Wille, der freie Wille. Wie stehen Sie zu dem?
Ja, da gibt es ja diese Gehirnforscher, die sagen, dass der freie Wille nicht existiert, weil das Unterbewusstsein schon sehr viel früher die Entscheidung fällt, also sehr viel früher, Millisekunden, bevor man selbst sich einer Entscheidung bewusst wird, sagt, ich gehe jetzt nach links, weiß das Unterbewusstsein schon, dass ich nach links gehen werde. Ja. Und da ist ja, also das sind ja neuronale Vorgänge, die noch gar nicht so richtig erforscht sind. Und insofern, was ist freier Wille? Ja? Das ist also ein ganz, ganz interessantes Feld. Ich habe mich auch mit Gehirnforschung und mit Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt, weil Alex so ein Fan davon ist.
Ja.
Und mit Quantenphysik und so. Paralleluniversen.
Paralleluniversen.
Ja, ja, genau. Tolle Geschichten.
Tolle Geschichten.
Ja.
Alles endet mit einem Zufall oder durch Ermüdung, heißt es am Ende Ihres Buches. Hier stimmt der Satz nicht. Es ist weder Zufall noch Ermüdung, dass unser Gespräch endet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Marion Brasch.
Dankeschön.
Dankeschön. Danke.